Barock und Rokoko, Biedermeier und Jugendstil. Jede Epoche hat ihre eigene Formensprache. Heutzutage haben wir mehr Normen als Formen, meinen kritische Stimmen. Otto Wagner etwa dürfte seine baukünstlerisch feinen Geländer an der Wiener Stadtbahn nicht mehr errichten. Und Adolf Loos hätte Probleme mit seiner 90 cm breiten Stiege im Salon Kniesche am Wiener Gartgraben. Am 1. April ist in Österreich ein neues Normengesetz in Kraft getreten. Eine Umfrage unter der Architektenschaft in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland hat ergeben, dass ein Großteil mit dem neuen Gesetz unzufrieden ist. Die Architekten sehen Profitinteressen der Bauindustrie und beklagen vor allem, dass die Normen auf Kosten der Formenvielfalt gehen. Sabine Oppolzer hat über dieses Thema mit Heinz Briebernick gesprochen. Er ist an der TU Wien Professor für Hochbau und Entwerfen und er ist auch gerichtlich beeideter Sachverständiger.
Heinz Briebernick, was stört Sie denn als Architekt an den Normen? Geht es da darum, dass die ästhetische Formenvielfalt, die um uns herum im Laufe von Jahrhunderten entstanden ist, nun durch zu viele Normen ersetzt wird?
Ich bin jetzt bei der Karlskirche vorbeigegangen. Fischer von Erlach, der ist jetzt 300 Jahre alt, hat hinter den beiden Triumphsäulen zwei Stiegen gebaut. Beides sind runde Wendelstiegen mit über 20 Stufen. Das wäre heute unzulässig. Im Biedermeier die schmalen Treppen, zum Teil auch die sehr steilen Treppen, das war notwendig, weil einfach die Häuser sehr klein waren, die Bauparzellen sehr klein. Auch ein Adolf Loos hat noch vor 100 Jahren ziemlich genau im Michaelerhaus eine Stiege gebaut, eines der Baujuwele Österreichs, die heute unzulässig wäre, indem er mehr als 20 Stufen für eine Hauptstiege angeordnet hat.
Hat es damals überhaupt keine Normen gegeben?
Es hat schon Normen im Sinne von Bauregeln gegeben. Das, was wir eigentlich als Baukultur verstehen, was als Regel der Baukunst, hat man damals verstanden. Und dann in der Zusammenarbeit mit guten Handwerkern konnte einfach diese Formenvielfalt, die die einzelnen Epochen auszeichnen, entstehen.
Nun haben wir diese von vielen Seiten beklagte Normenflut. Wer sitzt denn in den Normungsausschüssen?
Das sind freiwillige Zusammenkünfte. Im Normengesetz ist geregelt, dass natürlich jetzt die Bauindustrie, die Bauwirtschaft, Vertreter, Fachleute, auch die Universitäten sind nicht ausgeschlossen. De facto sind viele nicht drin, weil sie sich einfach die Teilnahme an der Entstehung einer Norm monetär nicht leisten können. Das ist unentgeltliche Tätigkeit. Die Universitäten beispielsweise haben nicht die finanziellen Möglichkeiten, an dieser Normung teilzunehmen. Die große Industrie, die Bauindustrie, auch die Zulieferindustrie kann sich die Entsendung von Personen leisten. Wir sehen das an Beispielen in den USA, wo einfach große Konzerne, die Großindustrie sich im Zweijahresrhythmus trifft und sich die eigenen Regeln schreibt. Das können beispielsweise bei uns die Universitäten nicht leisten. Die haben nicht das Geld, die haben nicht die Personen, um zu jeder Norm eine Fachgruppe, eine Fachperson zu entsenden. Die Gesellschaft verabschiedet sich damit aber von ganz wesentlichen Inhalten. Das, was eine Gesellschaft möchte, muss sich auch einbringen. Und eine Norm, die einfach geschrieben wird, durchaus auch von Fachleuten, die sind schon Fachleute auch dabei, aber sie werden nicht mehr kontrolliert im Sinne des Allgemeinwohls von unabhängigen Dritten wie Universitäten.
Ist das eine Amerikanisierung?
Eindeutig eine Amerikanisierung. Ich kann einfach über das Festschreiben von Regeln ganz stark Einfluss nehmen, wohin sich die Gesellschaft entwickelt. Ich glaube auch, das hat Auswirkungen, das geht bis in das TTIP-Abkommen hinein, wo einfach große Konzerne auch über solche Regeln, die sie sich selber schreiben, Einfluss nehmen können auf unser Leben in Zukunft.
Das heißt, es sitzen vor allem Produzenten in den Normungsausschüssen. Haben Sie da ein Beispiel, wo Sie vermuten, dass eine neue Norm, ich habe gelesen, da gibt es eine Norm, wie Platten verlegt werden, dass es die Spalten mindestens 8 mm haben sollen und früher waren das 0,5. Haben Sie so ein Beispiel, wo Sie vermuten, dass da vor allem die Produzenten davon profitieren?
Grundsätzlich profitiert insbesondere das schlechte Gewerbe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Sinn der guten Handwerkskunst ist, dass man eine Ölnorm über Plattenlegearbeiten produziert und die ist festgeschrieben, wo eben Fugenbreiten als Mindestbreiten angegeben sind. Damit kann ich quasi jede schlechte Arbeit verkaufen. Man sieht, wenn man jetzt durch die Opernpassage des Karlsplatzes durchgeht, die Plattenbreite schwankt dort zwischen 5 und 8 mm. Das ist normgemäß ausgeführt, entspricht aber nicht einmal der Qualität, die davor drin war. Die Platten liegen noch darunter, diese dunklen Granitplatten, wo die Fugenbreite vielleicht 2-3 Millimeter war. Und wir kennen alle Beispiele, wo man eben durch exakte Handwerkskunst Plattenbreiten von 0,5-1 Millimeter gebaut hat. Oder sogar die Platten fugenlos verlegt und sie dann nachträglich geschliffen, damit wirklich ein sehr elegantes Erscheinungsbild entsteht.
Wie kann der Produzent von einer Fugenbreite profitieren?
Indem er einfach auch mit ungelernten Handwerkern hier arbeiten kann. Der Preisdruck dürfte so groß sein, dass einfach das Nivellieren über den Preis nach unten hier stattfindet. Und wenn das in einer Norm, die ja vielfach auch vom Gewerbe mit stark beeinflusst wird, mitgeschrieben wird, wenn solche Regeln hineinkommen, dann wird es schwierig, davon abzugehen. Wir sind ja als Architekten bei allen öffentlichen Bauwerken gezwungen, die Normen anzuwenden. § 97 Absatz 2 des Bundesvergabegesetzes spricht von der Verwendung geeigneter Leitlinien, wenn es diese gibt, was eindeutig im Widerspruch zum Normengesetz steht, wo die Freiwilligkeit drinsteht. Das heißt, wir haben zwei Gesetze innerhalb Österreichs, die einander eindeutig hier widersprechen.
Da gibt es jetzt auch eine neue Norm, dass auf allen Flach- und Steildächern Geländer angebracht werden müssen für den Rauchfangkehrer. Die Geländer sollen 1,10 Meter hoch sein. Auch wenn dieses Dach nur einmal im Jahr betreten wird und Kritiker dieser Verordnung, dieser Norm sagen, das könnte sich auch anhängen mit einem Karabiner. Wenn der Rauchfangkehrer herunterfällt, würde das dem Architekten ein Strick draus gedreht.
Das kann man ohne weiteres auch anders ausführen. Diese Norm ist geschrieben worden. Diese Norm wird heute im sozialen Wohnbau teilweise von den Bauträgern so exzessiv angewendet, indem sie das einfach den Architekten vorgeben und hier 500 Euro oder vielleicht sogar etwas mehr als 500 Euro pro Laufmeter Dachgeländer ausgeben, die man anderwertig viel besser einsetzen könnte.
Da argumentieren ja die Normenkritiker, dass das die Kosten erhöht und die werden letztlich auf den Endverbraucher umgewälzt in Form von Mieten oder
Verkaufspreis, ja. Genau so ist es.
Sagt Heinz Pribernick. Derzeit wird in einem sogenannten Dialogforum, dem Pribernick auch angehört, die Problematik der Normen diskutiert. Bis Ende 2017 soll dann über die zukünftige Normgebung entschieden werden.